Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Das große TV-Lagerfeuer ist anscheinend erloschen. Früher haben sich noch Millionen um 20.15 Uhr vor dem Fernseher eingefunden, um die eine Serie oder die andere Show zu sehen. Manche erinnern sich vielleicht noch dunkel an Wetten, dass, die noch etwas Älteren an die Schwarzwaldklinik oder an Dallas. Lief, glaube ich, immer dienstags abends. Und am nächsten Tag hat es jeder gesehen. Viele haben drüber gesprochen. Ja, das erleben wir heute höchstens noch beim Tatort vielleicht oder bei großen Sportevents wie der Fußball-Weltmeisterschaft.
Ja, aber die Leute gucken ja gar nicht weniger. Sie schauen nur nicht mehr gleichzeitig oder unabhängig von festen Sendezeiten. Und bei vielen kommt zum Beispiel dieser Sound Abend für Abend jetzt aus den Lautsprechern oder Kopfhörern. Ja, Netflix. Mehr als 5 Millionen Abonnenten hat der Videostreaming-Dienst in Deutschland. Und eigentlich dürfte die Nutzerzahl wahrscheinlich noch eine ganze Menge höher liegen, denn die Accounts werden ja auch häufig von mehreren Personen geteilt.
Ja, und lange war es ja so, Netflix und Prime Video von Amazon, das waren so ziemlich die Platzhirsche in Sachen Streaming. Doch nun, da kommt Bewegung in den Markt. Das Angebot ohne feste Sendezeiten wird immer größer. Hagen Terschüren, der hat sich den Umbruch in der Streaming-Welt für uns mal angeguckt.
Im Jahr 2017 meinte Netflix-Geschäftsführer Reed Hastings noch, unsere größte Konkurrenz ist der Schlaf. Jetzt, 2,5 Jahre später, würde er diesen Satz vermutlich nicht mehr so sagen. Denn alleine in Deutschland gibt es heute Netflix, Amazon, Sky, Join, TV Now, die öffentlich-rechtlichen Mediatheken, Apple TV Plus, DAZN und ab März auch noch Disney Plus, die alle um Zeit und Aufmerksamkeit des Publikums buhlen. Apple TV Plus ist im Herbst mit bei Kritikern zwar eher unbeliebten Eigenproduktionen und einer sehr kleinen Auswahl gestartet, hat sich jetzt aber den Ex-HBO-Geschäftsführer Richard Plepler eingekauft. Das Mastermind hinter Serien wie Succession, Boardwalk Empire und Game of Thrones. Ein weiterer großer Konkurrent, Disney Plus, startet in Deutschland zwar erst im März, kann dann aber auf den Katalog der Mutterfirma zugreifen. Das heißt, Disney-Klassiker, Blockbuster aus Marvels Superheldenkosmos und Star Wars. Dazu kommen dann Exklusivtitel aus diesem Universum wie zum Beispiel The Mandalorian oder eigene Serien mit den Marvel Superhelden. Gleichzeitig verliert der Platzhirsch Netflix die Rechte an Film- und Serienklassikern an die neu gegründeten Plattformen der Originalstudios wie eben Disney, die ihre wertvollsten Inhalte nicht mehr an die Konkurrenz lizenzieren wollen. Etwas, das für Netflix zu einem Problem werden könnte. Denn nichts wurde dort in den letzten Jahren öfter gestreamt als alte Folgen der Comedy-Klassiker The Office und Friends. Deshalb setzt der Streaming-Gigant inzwischen gezwungenermaßen größtenteils auf Eigenproduktionen wie The Witcher oder Orange is the New Black. Dazu kommt, dass Netflix seine Inhalte durch Milliardenschulden finanziert, die das Unternehmen irgendwann zurückzahlen muss. Firmen wie Apple und Amazon, für die Streaming nur ein weiterer Geschäftszweig sind, sind dagegen weniger abhängig von diesen Abo-Einnahmen. Aber nicht nur bei den US-Giganten gibt es Online-Inhalte. Auch bei deutschen TV-Sendern ist längst angekommen, dass die Zukunft im Streaming liegt. ARD und ZDF legen ihre Mediatheken zusammen und ProSieben und RTL sind mit Join und TV Now ins Bezahlabo-Geschäft eingestiegen. Angesichts dieser Auswahl ist die Frage nicht mehr, was gucken wir heute? Sondern eher, wo gucken wir heute? Für die User ist das einerseits mehr Aufwand und andererseits wird es teuer. Denn wer alles sehen möchte, muss sich auch überall anmelden. Zusammengerechnet heißt das, wenn Disney Plus im März in Deutschland startet, kosten alle hierzulande relevanten Streamingdienste zusammen um die 70 Euro im Monat, was aufs Jahr gerechnet mehr als 800 Euro wären. Und selbst wenn man sich auf die großen drei, Netflix, Amazon und Disney beschränkt, landet man bei 25 Euro im Monat. Oder halt auf Piraterie-Seiten, die nach dem Start von Netflix eigentlich auf dem absteigenden Ast waren.
Der Streaming-Markt, der ist sehr in Bewegung. Neue Angebote konkurrieren miteinander. Etwas martialisch ist auch schon vom Streaming-Wars die Rede.
Ja, der Medienwissenschaftler Markus Kleiner von der Berliner Hochschule für populäre Künste beobachtet auch diese Veränderungen. Und darüber haben wir uns auch mit ihm unterhalten und wollten wissen, wie er aktuell die Situation beschreiben würde.
Im Moment ist sehr interessant, dass ganz große Unterhaltungsunternehmen wie Disney, dann aber auch Apple in den Streaming-Markt mit einsteigen, weil sie gesehen haben, dass das der Markt der Zukunft ist und dass man auch dort teilnehmen muss, dass man versucht, Netflix und Amazon Prime, die gerade die Monopole haben, Konkurrenz zu machen und die Stärke als schon jahrzehntelang etablierte Unterhaltungsmarke ja, zu nehmen, um den Markt nochmal neu aufzuwirbeln und zu bereichern. Und diese Streaming Wars sind natürlich ganz klar zu beobachten, weil immer mehr unterschiedliche, größere, kleinere Anbieter in diesen Streaming-Markt drängen, weil der Streaming-Markt der Unterhaltungsmarkt der Gegenwart und auch der nahen Zukunft sein wird.
Wenn Sie von Bereicherung sprechen, wird das vielleicht auch Konsequenzen für die Inhalte haben, also dass wir vielleicht dann eine Spezialisierung sehen?
Ja, eine Spezialisierung sieht man zum Beispiel bei Amazon Prime, dass dort ganz viele Spartenkanäle eingerichtet sind mittlerweile, die man neben seinem Abo nochmal mit einer zusätzlichen Pauschale erkaufen kann, also etwa so ein Arthouse-Film oder die großen Blockbuster. Und das ist sehr interessant, dass Amazon Prime so ein Genre-Kino oder so ein Genre-Fernsehkino anbietet und sagt, okay, eigentlich ganz ähnlich wie das schon die Kabelanbieter gemacht haben, Sky, du kannst ein Ticket kaufen. So, dann hast du normal Amazon Prime, dann hast du nochmal zwei Spartenkanäle und dann ist deiner Sehlust, steht da nichts mehr im Wege. Du kannst also 24/7 all das sehen, was du sehen möchtest.
Und sehen wir bei Streaming-Anbietern auch einen Einfluss oder durch Streaming auch einen Einfluss auf die Erzählweisen und die Formate?
Auf jeden Fall. Also wir sehen es erstmal so, dass Streaming und nehmen wir so eine Erfolgsserie wie House of Cards etwas ermöglicht, was kein Fernsehsender anbieten kann. Man hat bei House of Cards gesagt, ihr habt zwei Staffeln garantiert und Fincher darf machen, was er will. Und das ist natürlich für einen Produzenten, für einen Regisseur herausragend. Künstlerische Freiheit, zwei Staffeln garantiert und Geld spielt keine Rolle. Und das ist etwas, was wir beobachten bei den Eigenproduktionen, warum auch gerade so viele renommierte Autoren, Regisseure, auch Reeven etwa mit Too Old to Die Young, immer mehr vom Streaming angezogen werden, weil sie die künstlerische Freiheit bekommen, die die Studios ihnen nicht ermöglichen oder aber die Fernsehsender. Und dann sieht man auf der Ebene von Erzählweisen, dass gerade bei den sogenannten Quality-TV-Series die Erzählungen viel komplexer werden. Man begleitet Figuren über 10, 12 Folgen hinweg, die Geschichte ist komplexer, die Figurenzeichnung ist viel differenzierter und das ist so etwas, was wir beobachten können auf der Ebene von Qualitätssteigerung.
Warum funktioniert denn das auf Streaming-Plattformen so gut und warum hat das Fernsehen das nicht schon lange vorher gemacht?
Dem Fernsehen fehlt, also wenn wir etwa unser öffentlich-rechtliches System denken oder an die Privaten, denen fehlt einfach das Geld und denen fehlt der Raum. Man muss natürlich beim Fernsehen sehen, wir machen Fernsehen für den Querschnitt der Gesellschaft. Und dann haben wir so mit Jugendschutz umzugehen und Themen, die sozusagen immer bedacht werden müssen, um das Programm für die Masse zu machen. Streamingdienst zu sagen, okay, du nimmst hier ein Abo, dann gibt es FSK 18 Inhalte oder Themen, die vielleicht auch mit dem Jugendschutz in Konflikt geraten und dann muss man eben ein Kennwort eingeben, man setzt dann darauf, dass Eltern das für ihre Kinder schützen und so weiter und das Streaming bietet viel mehr Raum, auch wie das Internet viel mehr Raum gibt für Themen, die in den offiziellen Medien nicht abbildbar sind.
Es gibt ja bereits auch beim Streaming Experimente, was so die Interaktivität von Inhalten betrifft. Glauben Sie, das ist auch ein Vorteil gegenüber eben klassischem Fernsehen und so weiter, weil auch da so nochmal eine neue Ebene eingezogen werden kann?
Ich glaube, dass das interaktive Erzählen etwas ist, was sich im Streaming nicht durchsetzen wird. Interaktives Fernsehen, da wurde ja vor vielen Jahrzehnten drüber gesprochen, das hat auch nicht funktioniert. Natürlich setzt das Internet immer mehr auf Interaktivität, auf die Produktivität der Nutzerinnen und so weiter. Aber es ist nicht spannend, dass bei jeder Serie, die man schaut, die Zuschauerinnen darüber entscheiden, wie geht die Geschichte weiter. Das kann bei einer bestimmten Serie mal ganz interessant und spannend sein. Aber letztendlich wollen Zuschauerinnen unterhalten werden und ihre Entscheidung besteht darin, welchen Streamingdienst sie abonnieren und welches Programm sie sich für sich aussuchen.
Sie haben ja gerade auch schon ein bisschen beschrieben, welche Spezialisierung da stattfindet und das Angebot, das wird immer größer. Da stellt sich manchmal auch die Frage, wer soll das denn eigentlich noch sehen? Also man bekommt gar nicht mehr mit, was ist denn jetzt eigentlich das Angesagte, was jeder irgendwie gesehen hat oder sehen muss?
es lösen sich so Themen wie, das ist die Serie der Zeit. Also Game of Thrones haben natürlich wahnsinnig viele Menschen gesehen. Über Game of Thrones haben sehr viele Menschen geredet. Aber durch dieses große Angebot gibt es halt eben nicht mehr die eine Serie oder die zwei Serien, auf die man wartet und wo man das Gefühl hat, die ganze Republik hat es gesehen, sondern es sind eben viele Serien, die geschaut werden. Und es ist mittlerweile so, dass Streaming-Dienste meistens so für einen Monat oder für zwei Monate abonniert werden. Man schaut, wann startet wo welche Serie. Die wird dann weggebinged, dann kündigt man wieder nach Ende des Monats sein Abo und geht zum nächsten Dienst, der wieder was Spannendes anbietet. Und das wird interessant sein, ob es in Zukunft im Streaming-Markt Streaming-Monopole gibt, also sind Netflix, Amazon Prime, Disney, werden die Monopolisten bleiben oder werden sie das werden wie bei Disney? Oder ist das Monopol überhaupt nichts mehr, was möglich ist, wenn die Abonnentinnen permanent hin und her switchen?
Wie passt denn das zusammen mit so Klassikern wie Friends, die immer noch wahnsinnige Abrufzahlen haben und das genau bei den Streaming-Diensten?
Das zeigt, dass ein Programm, das also immer schon seit den 90ern große Fanbildung hatte, einen Ort braucht, wo es jederzeit frei zugänglich und nutzbar ist. Und es sind natürlich Kultserien, auch gerade der 80er, der 90er, die in den Streaming-Diensten eine Rolle spielen, weil man weiß, was einmal erfolgreich war, warum soll es in der Gegenwart nicht wieder erfolgreich sein und warum sollen das nicht auch jüngere Generationen wieder sehen? Das hat man auch bei dem Baywatch-Film gesehen, diesen Remake dieser Serie als Film dann, dass der extrem erfolgreich war, weil die auch jungen Leute einfach Lust auf so eine Erzählung hatten und diesen Kult-Trash-Charakter getragen haben. Und Friends ist natürlich ein Riesenthema gewesen im Fernsehen, gerade auch in Deutschland. Aber es hat natürlich auch einen Trash-Faktor, wo man sagen kann, aus der historischen Distanz, nette, liebenswerte Charaktere. Aber eigentlich so, wenn wir sehen, wie die Serie gemacht ist, ästhetisch, qualitativ, ist es so weit von heutigen Serienproduktionen weg, dass man das eher so aus dem Nostalgiefilter sieht.
Das heißt natürlich auch, ich als Nutzerin oder Nutzer kann mir sehr viel individueller mein Programm zusammenstellen. Das hat ja auch was mit Selbstoptimierung zu tun. Was halten Sie in diesem Zusammenhang von solchen Möglichkeiten wie Speedwatching, also dass ich eben auch in schnellerer Geschwindigkeit zum Beispiel eine Serie schauen kann, um vielleicht auch schneller und mehr Unterhaltungsprogramm konsumieren zu können?
Also für mich als Serien- und Filmefan wäre das gar nichts. Ich möchte in aller Ruhe die Serien sehen, die mich begeistern. Das ist eine Entwicklung, die ich selber sehr kritisch sehe, weil dann stellt heraus, es geht ja überhaupt nicht um eine Liebe zum Film und es geht auch gar nicht darum, dass wir den Nutzerinnen helfen möchten, überall ihr Unterhaltungsprogramm zu sehen, wo sie gerade sind und wann sie es sehen wollen, sondern es ist eine reine Konsumsache. Mehr ist mehr. Also schau schneller, dann kannst du mehr schauen, dann wirst du mehr an die Dienste gebunden, dann entsteht eine größere Abhängigkeit. Das ist eine rein ökonomische Entwicklung, die eigentlich die Positivität, die auch Streaming in sich hat, konterkariert.
Sie haben gesagt, das ist ein großer Markt, das ist der Markt der Zukunft. Was macht das denn mit linearen Angeboten? Werden wir die irgendwann nicht mehr sehen? Also, dass es jemand bereit ist, sich um 20.15 Uhr vor irgendeinem Gerät einzufinden, um die und die Serie zu gucken?
Die Videothek war der erste Ort, der vom linearen Fernsehen befreit hat. Also die Videotheken Ende der 70er Jahre in die Bevölkerung getreten sind und man hat gesehen, okay, ich kann mir da Filme aussuchen. Später, als die DVDs kamen, gab es auch Serien und so und ich bin nicht mehr ans lineare Fernsehen gebunden. Ich kann mir mein Programm selber aussuchen und diese Weiterentwicklung finden wir im Streaming, dass man gesagt hat, naja, warum soll ich um 7:45 vor dem Fernseher sitzen und dann darauf warten, dass ein Spielfilm kommt oder dann irgendwie eine Serie? Das ist völlig unsinnig, sondern es löst mich von Raum und Zeit. Überall, wo ich bin, ist mein Unterhaltungsangebot. Das ist das eine. Das andere ist, dass eigentlich lineares Fernsehen oder Linearität der Mediennutzung schon lange überholt ist, weil wir in einem Multimedia-Universum leben, das durchs Internet bedingt ist, wo es nur noch darum geht, wie irgendwelche Medien, also Film, Radio, Text ineinandergreifen. Und das lineare Fernsehen wird es nur noch so lange geben, wie es das Rundfunkgebührenmodell gibt. Wenn das wegfällt, wird es kein lineares Fernsehen mehr geben.
Aber wir sehen doch jetzt zum Beispiel auch, dass ARD und ZDF eine gemeinsame Streaming-Plattform planen. Und auch heute werden ganze Serienproduktionen vor Ausstrahlung im Fernsehen auch bei den Öffentlich-Rechtlichen bereits on-demand angeboten.
Ich glaube, dass das ist so eine nachtragende Entwicklung. Diese Innovativität, die man mit der Einführung der Mediatheken hatte, war so, okay, wir das Beste aus dem Programm, also ein Best-of, bieten wir an, das bieten wir frei an, immer für eine bestimmte Zeit, dass man auch nochmal nachsehen kann. Da hätten jetzt die Öffentlich-Rechtlichen überlegen müssen, naja, wie sieht eigentlich das Fernsehen der Zukunft, also ein Fernsehen in 10 Jahren aus, das nicht mehr vom Prinzip der Linearität bestimmt wird und nicht von dem Prinzip bestimmt wird, naja, es gibt das lineare Fernsehen und es gibt unser Online-Angebot. Meine Wahrnehmung der Öffentlich-Rechtlichen ist, dass diese Entwicklung noch nicht wirklich ausgereift ist, also die Ideen zu dieser Entwicklung noch nicht ausgereift sind und man immer noch auf die Ebene von Parallelangebot geht, neben dem klassischen linearen Fernsehen.
Meint der Medienwissenschaftler Markus Kleiner. Mit ihm haben wir uns über die sehr großen Bewegungen im Markt der Streaming-Anbieter unterhalten und was sie für das lineare Fernsehen bedeuten könnten.